Unternehmer-Jam-Session.
Schoro für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich sage schon nicht mehr Hallo, ich sage immer erst, das Wort, was jetzt hier in der Dandelion kommen würde, ist das gesuchte Lösungswort im digitalen Adventskalendertürchen, gerichtet an eine ganz bestimmte Person. Ich denke, sie weiß Bescheid. Und was ich euch immer noch mal sagen wollte, ist, an meine Art zu podcasten kommt niemand hier ran. Sie unterscheidet sich vom Einheitsbrei signifikant. Und mit dieser David-P.-Referenz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und diese David-P.-Referenz ist schon mal eine versteckte Botschaft und ein heißer Tipp, nochmal eine kleine Dandelion für das gesuchte Lösungswort im Zahlenrätsel im Outro. Auch wenn keiner drum gebeten hat, gibt es nochmal ein Zahlenrätsel. Das letzte war ja und das letzte und erste war ja in Folge 14 dieses Podcastes. Darauf könnt ihr euch im Outro freuen. Jetzt im Real Talk freue ich mich riesig auf meinen Gast Leandro. Er ist Franchisegeber vom Franchise-System Haferkater, ein sehr, sehr interessantes, erfolgreiches Franchise-System. Und wir haben ein sehr, sehr intensives und gutes Gespräch geführt. Auch über eine Stunde, meine ich. Also wieder eine kleine Mammutfolge der Real Talk. Im Outro gibt es dann, wie schon angekündigt, noch einmal ein Rätsel. Und jetzt erst einmal viel Spaß im Real Talk mit Leandro und der Unternehmensgeschichte von Haferkater. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Ich weiß, das sage ich immer, aber ich freue mich tatsächlich immer auf jeden Gast. Mir gegenüber sitzt Leandro Burgete. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Er sagt gleich mal, wie es richtig original Spanisch ausgesprochen wird. Leandro ist seines Zeichens einer von drei Gründern vom Franchise-System Haferkater. Und wir haben uns mal als Ziel gesetzt, zwei Folgen aufzunehmen, beziehungsweise ich habe mir als Ziel gesetzt, zwei Folgen aufzunehmen. Zum einen klar, um das Franchise-System Haferkater vorzustellen. Das werden wir in einer zweiten Folge machen. Als erstes interessiert mich immer sehr stark auch bei Franchise-Systemen die Gründungsgeschichte. Also wie kam es überhaupt dazu, in die Selbstständigkeit zu gehen, daraus ein Franchise-System zu machen? Und was waren so die Herausforderungen beim Aufbau des Franchise-Systems? Darüber möchte ich mit Leandro sprechen. Wir haben uns kennengelernt, ich würde mal sagen, grob vor einem Jahr vielleicht. Wir haben zusammengefunden, haben auch schon die ein oder andere Finanzierung gemeinsam dann gerockt. Jetzt erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier empfängst. Also ich bin bei dir in deinen heiligen Hallen. Und ja, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen über deine Gründungsgeschichte.
Ja, gerne, Jan. Also wie man es richtig ausspricht, ist auch ein Rätsel für viele Menschen. Ich glaube, ich lasse die Leute immer auch gern raten, weil man es eigentlich nur falsch machen kann und ich selbst nicht genauso weiß, wie man es ausspricht, mein Nachnamen. Aber wir sind per Du zum Glück bei den meisten und deswegen ist Leandro am einfachsten für die meisten zu sagen.
Aber drop ihn doch mal bitte. Du hast es eben im Vorgespräch so schön klangvoll gesagt.
Genau, also die meisten, da ich aus Frankreich ursprünglich komme, versuchen dann Burguet zu sagen, wie ich das in Frankreich auch ausspricht. Ich glaube, Spanisch ursprünglich sagt man Burguete. Und in Deutschland sage ich dann Burguete. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann meine Partnerin heiraten kann und Schubert heiße. Und nehme sowieso gut. Pakete nur noch mit Schubert an und dann ist es einfacher.
Ja, aber kommst du jetzt aus Frankreich oder Spanien?
Das ist eine lange Geschichte. Ich bin in Frankreich geboren mit deutschen Eltern. Und dann von der Seite meines Vaters gibt es dann spanische Familie, woher der Nachname kommt dann.
Ah, okay. Cool. Gut, dann zu deiner Gründungsgeschichte. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bist?
Ich glaube, dass für viele Selbstständigkeit schon mal etwas ist, was sie in sich haben. Also, dass sie diesen Drang haben, Sachen selbst zu entscheiden oder zu machen. Und dass es für viele so ein Bedarf ist und man sich nicht ganz wohl fühlt in anderen Positionen, wo man dann angestellt ist und sich nicht verwirklichen kann. Ich habe auch mittlerweile gemerkt, dass es sehr viele gute Unternehmen gibt, wo man auch als Mitarbeiter sich total verwirklichen kann, was ich in meinem Laufbahn jetzt nicht so ganz hatte. Aber ich glaube, bei meiner Familie ist es so, mein Vater ist selbstständig, also viele in meiner Familie sind selbstständig und ich glaube, das habe ich irgendwie auch immer so mitbekommen und hat auch immer Lust, dann eigene Sachen zu machen und zu entscheiden. Und bei Haferkater war es jetzt so, dass ich 2014, glaube ich, war das, nach Berlin gekommen bin, aus Frankreich ursprünglich und dachte, ich bleibe nur ein Jahr, weil das irgendwie komisch ist, deutsch auf dem Papier zu sein, aber noch nie in Deutschland gelebt zu haben. Und dann hatte ich einen Job, fand es nicht so perfekt, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte, war jetzt auch eher etwas für zwischendurch.
Aber war es ein gastroferner Job? Oder
total, so okay. Eine ganz andere Branche. Und ich hatte damals auch ich war von Berlin so beeindruckt im Allgemeinen, weil man muss sich vorstellen, Frankreich, jetzt ist ein bisschen anders in Berlin, aber es ist immer noch so, in Frankreich ist es so, alles ist sehr teuer. Man hat das Gefühl, in den Städten, alles gehört schon jemandem. Also, dass quasi es keine brachliegenden Flächen gibt, wo man irgendwas entwickeln kann, sondern man muss halt da ein Netzwerk haben, man muss halt da viel Geld haben oder die richtigen Kontakte haben oder die richtige Familie haben, um irgendwas machen zu können. Und in Berlin war es damals so, dass in jeder Ecke irgendwas aufgepoppt ist von Leuten, die einfach Lust hatten, was auszuprobieren. Und das fand ich so inspirierend. Und ist immer noch so inspirierend. Es gibt immer noch in Berlin viele Ecken, wo man sowas machen kann. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, dass Selbstständigkeit tatsächlich eine Option ist, auch in Berlin das auch umzusetzen, obwohl man jetzt nicht viel Kapital hat. Und dann kam irgendwann der Moment, wo auch aus Frankreich kommend ich so geschockt war. Ich erinnere mich an den Moment im Rosenthaler Platz in Berlin. Das ist so eine sehr belebte Ecke. Da gibt es an der Ecke so einen Backshop. Und das ist der erste Backshop, den ich entdeckt habe in meinem Leben. Also in Frankreich gab es das damals gar nicht. Okay. Die Idee, dass man irgendwo reinkommt und nicht bedient wird von jemandem hinter einer Bäckereitheke, sondern dass es im Selbstbedienungsbereich man sich selbst mit einer Zange, die nicht ganz sauber ist, etwas in eine Tüte reinsteckt und selbstständig zur Kasse läuft und dann nur noch bezahlen muss quasi. Ich fand das so verrückt von der Idee her, dass sich da Leute angestellt haben, um so einen miserablen Service, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie in Anspruch zu nehmen. Und gleichzeitig fand ich das faszinierend, weil das auch logisch war, wenn man darüber nachdenkt, dass wenn man es eilig hat, wenn man nicht ewig jetzt mit einem Verkäufer oder Verkäuferin reden will, man sich dann einfach im schnellen Weg etwas für unterwegs haben kann. Und gleichzeitig war es auch so in Berlin, dass mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, was für ein Ernährungsumschwung gerade stattfindet, weil es so viel veganes Angebot war, so viele biologische Produkte, so viel glutenfrei, laktosefrei, wie auch immer, free from alles irgendwie. Und das war so spannend, aber das auch damals noch nicht so sehr in Frankreich gab. Und ich aber auch nicht verstanden habe, wie das zusammenpasst. Also wie kann es sein, dass man so viel über Ernährung in einem Land redet und dann als Frühstückslösung Selbstbedienungsbrötchen voller Zusatzstoffe hat für unter 10 Cent so geführt. Das hat für mich keinen Sinn ergeben, wie es sein kann, dass es diese Trendwende gibt in der Ernährung, aber dass die dominierende Richtung ist für den Frühstücksmarkt und nicht irgendwie ein Bäcker macht das jetzt nach Tradition frisch für die Gäste, was jetzt auch teilweise gibt, aber immer noch marginal. Dann habe ich mir ein bisschen den Markt angeschaut und gemerkt, dass es einfach unvermeidbar ist, weil die Qualitätsunterschiede immer schwieriger zu sehen oder zu merken sind für den Endkonsumenten, weil die Produkte immer besser werden in dem großen industriellen Bereich und immer schwieriger zu unterscheiden, ob das jetzt wirklich Vollkorn ist oder nur gefärbt ist oder also woran das genau liegt, dass das Brot jetzt so schmeckt. Und da ich dann selbst Haferbrei gefrühstückt habe, immer wieder Porridge gefrühstückt habe, habe ich mich irgendwann gefragt, warum macht das eigentlich keiner? Warum kenne ich so viele Menschen, die das Frühstück und warum verkauft das keiner zum Mitnehmen? Weil im Prinzip ist es ja genau das, was man will. Man kann es individualisieren, es ist hausgemacht, es ist gesund, es ist nährend, es ist individualisierbar mit ganz vielen verschiedenen Toppings. Man kann es mehr oder weniger süß haben, wie man es will. Man kann es vegan haben, wenn man will. Warum macht das keiner zum Mitnehmen? Und habe ich erstmal nachgedacht, ob das überhaupt umsetzbar ist. Und zum Schluss gekommen, was eigentlich von der Theorie sehr einfach ist. Du brauchst Hafer, du brauchst Wasser, ein paar Toppings und dann stellst du dich irgendwo hin und guckst, ob das jemand kaufen will zum Mitnehmen. Also die Kernidee kann man an einem Wochenmarkt machen, war die erste Idee. Irgendwo es einfach mal probieren. Und ich habe auch entdeckt, dass in England die Marke Pret à Manger, die ja weltweit sehr erfolgreich und aktiv ist, ich weiß nicht mehr, ob es noch aktuell ist, als zweitmeistverkauftes Produkt Porridge hatte tatsächlich im Sortiment. Vielleicht nur in England, ich weiß nicht, ob es weltweit wirklich so ist, aber...
Wahrgenommen hat man sie immer stark so als Brotkonzept.
Ja, ja. Genau. Aber die ich hatte irgend so eine Zahl aus dem Englischen, und da gab es auch einen Journalisten, der einen schönen Artikel darüber geschrieben hat, warum Porridge als Takeaway relevant ist. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es sehr relevant, weil wenn man sich Porridge am Morgen frisch kocht, dann dauert es erstmal ein bisschen länger, als sich ein Brötchen zu kochen. Dann hat man einen Topf, der mit einer zähen Konsistenz dann, den man abwaschen muss, was irgendwie nervig ist. Und man hat nicht auch zu Hause so viele Toppings, so Blaubeeren, Erdbeeren, Apfelmus, alles, was man drauf machen kann. Und es ist sehr logisch, dass man das unterwegs isst. Genau, und das war so die Anfang, wo wir dann darüber nachgedacht haben, warum gibt es das nicht? Die wirklich aus dem Problem kommt, also dieses typische Startup-Gedanke, ja. Was ist das Problem, was ist meine Lösung?
Aber habt ihr da schon, weil du hast gesagt, wir haben darüber nachgedacht, habt ihr schon in dem Team darüber nachgedacht, wie ihr jetzt seid als Gründerteam? Oder?
Also den Impuls hatte ich, die Idee erstmal, und dann habe ich das mit Levin und Anna besprochen und versucht, sie zu begeistern, okay. Haferbrei zu verkaufen, zu mitnehmen, was erstmal absurd klingt. Also jetzt ist es vielleicht für mehr Leute logisch, wenn man darüber nachdenkt, vor 8 Jahren, dass da jemand kommt und sagt, ich will jetzt Haferschleim zum Mitnehmen verkaufen, das war einfach verrückt.
Ja. Aber war es dir wichtig, dass ihr das zu dritt macht? Oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Also Anna ist auch meine Lebensgefährtin und deswegen haben wir sowieso darüber gesprochen und sie hat auch die Gastro-Background und Levin ist ein sehr alter Freund von Anna, die kennen sich schon seit 15 Jahren oder so.
Okay.
Und das hat irgendwie alles gepasst. Im Team zusammen. Ich bin immer so gewesen, dass ich gerne mit Leuten um mich herum arbeite, die ich kenne. Mhm. Dass es mir jetzt nicht darum geht, den C-Level-Experten in der Gastronomie reinzuholen, sondern Leute, mit denen ich gerne arbeite und die ich mag. Und wir haben auch im Unternehmen viele Leute, die ich über andere Umwege kennengelernt habe und die jetzt mit uns das zusammen machen. Und das war so der Kerngedanke. Ich habe mir nie diese Fragen gestellt, die man jetzt oft hat, irgendwie, wow, perfekte Skills, Zusammentun im Unternehmen.
Heterogene Gründerteam.
Ja, das hat mich nie so, also es war immer wichtig, dass man irgendwie sich auch wohlfühlt dabei und nicht nur erfolgreich ist.
Okay, schön. Und wie ging es dann weiter? Also ihr habt erst so die spinnende Idee gehabt, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch,
das
zu machen.
Genau, und dann war eigentlich die Idee, es gab auch ein Buch damals, ich erinnere mich nicht mehr, wie das heißt, im Prinzip, ich glaube, es ging um Probabilitäten. Also ganz aus dem Kontext gerissen, aber es ging darum, ich glaube, es hieß Der schwarze Schwan. Und im Prinzip ging es in dem Buch darum zu sagen, dass man als Mensch Risiko immer schwer einschätzen kann, weil man das, was man nicht kennt, per Definition nicht kennt. Und man denkt zum Beispiel schwarzer Schwan, alle Schwäne sind weiß und dann entdeckt man irgendwo in Australien, dass es auch einen schwarzen Schwan gibt und auf einmal ändert sich alles. Oder man denkt beim Risiko, dass jetzt alles so bleiben wird wie immer und jetzt kommt ein Krieg und es ändert sich. Und man hat immer die Tendenz zu sagen, okay, Immobilienmarkt geht immer nach oben, wird sich eh nie ändern, warum sollte das so sein? Und auf einmal kommt ein Event, wo alles zusammenbricht. Und aus dieser Probabilitäten heraus hat der Typ, der das Buch geschrieben hat, ich glaube, der hat irgendwie auch mit Aktien gehandelt oder so, seine Investmenttheorien geteilt. Und ich glaube, eine davon war zu sagen dann, dass es Sinn macht, Kapital zu investieren in ein bisschen Kapital zu investieren in verrückte Anlageprojekte oder Ideen. Weil die Idee, dass man sagt, das ist eine 60% sichere Anleihe, ist total absurd, weil man ja nicht weiß, wie hoch das Risiko, weil man ja das nicht wissen kann, was am Ende wirklich passieren kann, dass der ganze Markt crasht am Ende. Und aus der Idee heraus sage ich mir, okay, für mich war Haferbrei so etwas, was erstmal verrückt ist, wofür man aber jetzt nicht viel Geld braucht, um es auszuprobieren. Und wo aber, wenn das gut funktioniert, man was komplett Neues erfunden hat. Und daher kam so dieser Impuls und aber auch die Idee, es so einfach wie möglich und so kostengünstig wie möglich zu probieren. Und da wollten wir erstmal auf dem Wochenmarkt so einen Stand einfach haben, wo wir das ausprobieren. Und nebenbei habe ich mich auch informiert, was so eine Ladenmiete überhaupt kostet, weil wir einfach keine Ahnung hatten vom Geschäft. Und als ich bei einem Falafelladen gefragt habe, was so die Miete für so einen Laden ist, dann hat irgendwie so nach zwei Sätzen gesagt, ja, wenn du willst, verkaufe ich den Laden. Und das war so eine kleine Ecklage in Berlin-Friedrichshain, sehr alternativer Bezirk, wo wir um die Ecke gewohnt haben. Und das hatte irgendwie so Charme. Also das war jetzt nicht war viel zu klein im Allgemeinen, aber man hat nur Takeaway im Prinzip verkaufen können aus dem Laden heraus. Und ich fand das so absurd. Und tatsächlich irgendwie haben wir dann eine kleine Ablöse vereinbart, weil er wollte raus. Die Miete war super gering. Also ich glaube, das waren 400 Euro Miete oder so, die man da gezahlt hat für den Laden. Und der Laden sollte nach 5 Monaten abgerissen werden. Und da haben wir gedacht, okay, eigentlich perfekt. Kann man reingehen, kann man versuchen, mit ein paar Brettern daraus einen Laden zu machen, einen Hafertopf hinstellen, eine Kaffeemaschine reinstellen und probieren, was da funktioniert. Das war so der Kerngedanke. Und dann haben wir das auch selbst aufgebaut, mit Freunden dann gezimmert und so eine kleine Holzbude da im alten Dönerladen reingetan. Haferkarte draufgeschrieben und versucht, Haferbrei zu verkaufen.
Ja, wie kam die Idee zu dem Namen? Wer hatte die? Habt ihr die selber oder hattet ihr eine Agentur?
Nee,
oder?
Die hatten wir selbst. Also ich glaube, der Name ist eine der Sachen, die am erfolgreichsten sind am Haferkater. Also das ist irgendwas, wo wir gemerkt haben, das ist ein catchy Name, das funktioniert gut und man hat ja manchmal Glück oder nicht so viel Glück und ich finde, die Namensfindung war sehr gut und hat uns auch viel ermöglicht, weil das in Berlin auch in einem anderen Kontext reinpasst, weil es verschiedene Kater gibt, Kater Holzig, Kater Blau, es gibt verschiedene Clubs, die dann auch so heißen mit dem Namen Kater. Und bei uns erstmal der Klang, also der Name hat uns gefallen, dass es selbe Silben, dass es sich reimt und dann auch einfach, dass wir gemerkt haben, dass in England man dann sagt, wenn du einen Kater hast, solltest du Porridge essen. Und okay. Dann haben wir gedacht, okay, perfekte Story, Haferkater macht einfach Sinn.
Ja. Das Branding habt ihr dann selber gemacht oder da dann eine Agentur beauftragt?
Nee, auch keine Agentur. Wir hatten jetzt eine Freundin, die das erste Logo gemacht hatte. Das haben wir dann nach 3 Jahren dann getauscht gegen jetzt dann ein professionelleres Logo, wo wir uns dann mehr wohlgefühlt haben damit. Aber sonst alles in der Optik war von uns gemacht. Und das ist auch, finde ich, eine der Stärken von Haferkater ist, dass wir nicht reingegangen sind und gesagt haben, jetzt haben wir eine Agentur, die uns sagt, wenn ihr Gastronomie macht, dann müsst ihr Smoothies verkaufen und am Nachmittag müsst ihr einen Zusatzartikel haben und am Abend müsst ihr nochmal das haben, sondern wir sind komplett von null mit einem weißen Blatt gestartet und haben uns selbst überlegt, was wollen wir denn überhaupt? Wie würden wir gerne Gastronomie haben? Wie sollte es denn sein? Und dadurch hatten wir nie den einfachen Weg, dass wir vorgefertigte Konzepte hatten, die ja einfach kopiert haben und so, sondern uns das selbst überlegt haben. Und deswegen war das auch so schwer in der Sortimentsfindung, weil wir nicht denselben Weg wie alle anderen gehen wollten. Wir wollen nicht diese Muffins haben, die alle haben und die bei dem Metro im TK-Großpaket kaufen, da reinstellen und für 1,50 Euro verkaufen. Das passt einfach nicht zu uns. Und mit diesem Anspruch sind wir halt gewachsen und haben ein Sortiment gemacht, was für uns ganz eigen ist und womit wir uns, und das ist halt sehr wichtig, differenziert haben. Womit wir wirklich etwas haben, was nur wir haben. Und da haben wir immer wieder gemerkt, dass es steiniger ist, weil jetzt im Rückblick ist es noch verrückter, wenn man sich mit Gastronomie auskennt, weil wir im Prinzip ein Frühstücksprodukt haben und Frühstück verzehrt man einmal pro Tag. Alle anderen Produkte verzehrt man zweimal pro Tag. Burger, Salate, ja. Pizza. Du hast ein Lunchgeschäft und du hast ein Abendgeschäft und du hast einen doppelt, dreifach so hohen Durchschnittsbon. Und im Frühstücksbereich hast du einen Moment am Tag, wo du eigentlich den Menschen das anbieten kannst. Und deswegen ist es auch so schwer, der Markt. Deswegen gibt es auch keine Marke außer uns, würde ich behaupten, die im Frühstückssegment ihren Kernprodukt hat.
Ja, gilt ja generell auch so als das schwierigste Segment, jetzt mal von den Tageszeiten her, das Frühstücksgeschäft.
Ja. Für die anderen, die nicht darauf spezialisiert sind, auf jeden Fall, weil dann du auch diese krasse, du wirst ja immer als etwas wahrgenommen. Streichst du deinen Laden grün an, bist du irgendein Salat-Bowl-Laden und dann willst du dort nicht frühstücken. Warum auch? Bist du braun, bist du irgendwie ein Kaffee, dann gehst du dorthin frühstücken. Bist du ein Burger, wirst du auch nicht unbedingt da drin frühstücken. Und dann hast du aber auch von dem Ladendesign irgendwie andere Elemente, vielleicht mehr Fliesen, vielleicht ein bisschen rauer. Und das haben wir auch gemerkt, du kannst nicht alles sein. Du wirst auch automatisch von den Gästen, wenn du 200 Leute fragst, die an deinem Laden vorbeilaufen, was ist das, ohne dass sie den Namen sind, nur irgendwie vom Visuellen, dann sagen sie irgendwas. Und bei uns würden die wahrscheinlich irgendwie Kaffee sagen, es ist irgendein Kaffee. Und daraus kommen wir nicht raus, müssen wir aber auch eigentlich nicht.
Ja, und dann, ihr habt aber wahrscheinlich jedes Produkt auch selber rezeptiert und...
Genau, also wir haben dann die Idee gehabt und uns dann gefragt, was passt denn als Topping dazu? Und einfach selbst, was man halt selbst zu Hause auch macht, Apfelmus, Zimt, Walnüsse, aber dann ja auch verrücktere Sachen mit Superfood-Beeren wie Goji-Beeren oder anderen Sachen und mit der Zeit gemerkt halt, was am besten läuft. Und viele von den Produkten vom ersten Tag sind immer noch da.
Ja.
Und ein paar sind noch dazugekommen dann.
Okay. Ihr seid ja heute zumindest sehr, sehr nachhaltig. Habt einen starken Bio-Fokus. War euch das vom Anfang an wichtig?
Ja, das war uns von Anfang an. Also wir haben am Anfang immer, es gab einen Bio-Company-Laden daneben, ist eine Bio-Supermarktkette aus Berlin und Brandenburg. Und da haben wir dann jeden Tag für viel zu viel Geld dort eingekauft. Wir haben da gar keinen Großhändler gehabt, der uns irgendwas geliefert hat, sondern wollten es einfach probieren und haben dann dort eingekauft, fast alle Artikel. Und man geht ja oft, wenn man gründet, in das Unternehmen so rein, wie man ist und versucht, seine eigenen Werte dort drin abzubilden. Und das ist etwas, was uns dann selbst bewegt hat und wo wir auch ziemlich idealistisch waren und auch dann Fehler gemacht haben in der Preissetzung, im Einkauf dementsprechend, weil man dann auch vielleicht nicht die Wirtschaftlichkeit als erstes berücksichtigt hat. Und aber mit dieser Idee, die war von Anfang an sehr wichtig. Wir hatten auch im ersten Laden hatten wir für Porridge nur Pfandbehälter. Also man hatte so ein Sturzglas, wo man sich den Porridge mitnehmen konnte. Und haben erst später, als das nicht funktioniert hat, weil die Behälter wurden dann zu spät immer zurückgebracht und dann war sie nicht ganz sauber und dann musste man viel entsorgen, was dann nicht sehr nachhaltig gewirkt hat, durch so kompostierbare Verpackungen ersetzt haben.
Okay. In welcher Zeit sind wir, als ihr euren ersten Laden in Friedrichshain aufgemacht habt?
Das war 2014, also zwischen der Idee und der Umsetzung waren 3 Monate oder so.
Oh, krass,
okay. Sie haben wirklich, das war, es gibt noch Fotos, wie das damals aussah, wie wir nachts irgendwelche Sachen durchsägt haben. Und das ist halt in Berlin so toll.
Ja.
Das ist da hast du nicht irgendwie ein Bauamt, der das alles unmöglich gemacht hat damals. Das hast du jetzt bei anderen Projekten, die wir tatsächlich machen. Aber du konntest einfach Sachen probieren und davon hat auch der ganze Bezirk Friedrichshain gelebt. Also es gab gegenüber gab so einen veganen Dönerladen zum Beispiel, einer der ersten. Es gab nebenbei ein richtig gutes Specialty Coffee, wo man immer dann in der ganzen Straße gerochen hat, dass sie den Kaffee geröstet haben. Es gab irgendwie, also alles, was jetzt, wo man sich denkt, ja, vegan ist irgendwie Mainstream geworden oder kennen jetzt die meisten, das war so eine Anfangszeit, wo das so eine Mischung zwischen, weiß gar nicht, Yoga-Szene, vegan und super nachhaltig, sehr öko. Es ist, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie das war. Und es ist immer noch in Friedrichshain so und das schätze ich auch sehr. Und das ist jetzt auch mittlerweile auch mit überhaupt mehr Einkommen verbunden auch, dass man auch sich den Luxus hat, sich für manche Themen zu interessieren. Aber dieser Ursprungsgedanke war gar nicht so. Es ging einfach darum, in der Ernährungsszene, also in der Ernährungsbranche was zu verändern.
Ja, und du hast ja gesagt, die Ladenfläche, die ihr bekommen habt, da von diesem Falafelladen, das sollte nach 5 Monaten abgerissen werden. War genau. Das dann auch so oder wie lange wart ihr dann letztendlich an dem Standort?
Am Ende waren wir fast 4 Jahre am Standort.
Cool.
Ja. Und das ist halt, dann wurde es immer verschoben, dann wurde der Mietvertrag immer weiter verlängert und wir haben dann eine Terrasse aufgebaut draußen. Wir haben so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Rasenstück zwischen dem Parkplatz und der Sparkasse irgendwie benutzt und da einen kleinen Garten draus gemacht für die Gäste. Also es war wirklich so. Und dieser Ursprung, dieser Flair, den wir haben, den wollen wir auch in jeden Laden mitnehmen, den wir jetzt haben.
Ja.
Also es ist wirklich so dieser Kerngedanke, dieses kleine Eckcafé in Berlin-Friedrichshain. Das ist dieses Gefühl, was wir auch in den Bahnhöfen haben wollen, in den neuen Läden, die wir jetzt machen.
Okay, jetzt guter Übergang. Wann entstand letztendlich dann die Idee zu sagen, wir multiplizieren zum einen und wir machen das über Franchise?
Also von Anfang an war es relativ klar, wenn man darüber nachdenkt, Porridge zum Mitnehmen.
Ja.
Wo sollte man da sein als Unternehmen, als Standort? Da machen Bahnhöfe Sinn. Irgendwo, wo viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit sind, ist die logische Antwort. Und man kommt aber in die Bahnhöfe nicht so einfach rein. Wir hatten auch damals, bevor wir den Laden auch gemacht, irgendwo bei der Bahn angefragt und nie eine Rückmeldung bekommen wegen Ostkreuz. Das ist eine S-Bahn-Station, die in der Nähe vom ersten Laden war, ob man da was bekommen kann. Wir haben jetzt auch einen Standort dort tatsächlich, aber das da kommt man eigentlich gar nicht rein, weil die Anforderungen so hoch sind an die Mieter. Man kriegt gar nicht die Chance, das zu machen. Und also es war naheliegend, dass man dort ist. Und man stellt sich meistens vor, das bekomme ich immer wieder mit, wenn man sieht, ah ja, der hat jetzt ein Café oder ein Restaurant gegründet und jetzt macht er schon den zweiten Laden auf. Der muss so wahnsinnig viel Geld verdienen, dass er jetzt einen zweiten Laden aufmacht. Aber oft ist es gar nicht so, sondern indem man erstmal den ersten Laden macht, versteht man überhaupt mehr über das Konzept und wo man sein sollte. Man versteht erst dann überhaupt, okay, es läuft okay oder gut oder wie auch immer, aber eigentlich mit dem Produkt, was ich habe und nach dem Feedback von den ganzen Stammkunden, die ich jetzt habe, sollte ich nicht hier sein, sondern ich sollte 10 Meter weiter in einem größeren oder kleineren Laden sein, mit mehr Lieferdienst oder weniger, mit dieser Zielgruppe. Das lernt man erst, indem man es tatsächlich macht, wenn man ein neues Konzept macht. Also wenn man was macht wie einen Burgerladen, da kann man ziemlich, wenn man den Markt sich gut anschaut, herausfinden, wo man sein sollte. Aber für uns als komplett neues Konzept mussten wir das ja erstmal herausfinden. Und dann war das auch so, also sie hatten ja auch immer den Druck dann zu wissen, irgendwann müssen wir hier raus. Und das Wissen, Bahnhöfe machen eigentlich Sinn, aber wir hatten auch nicht mehr so viel Hoffnung, weil das so schwer ist, da reinzukommen und dann einfach auch die Zeit war, wenn du sagst, du willst Haferbrei zum Mitnehmen im Bahnhof verkaufen, das schien wahnsinnig. Und dann gab es von der Deutschen Bahn ein Startup-Projekt, das heißt DB Mindbox, das gibt immer noch, wo dann ein Preis ausgeschrieben wird, alle paar Monate, wo man sich als Konzept bewerben konnte. Also ich weiß jetzt nicht, ob die es noch für Retail machen, also für Ladengeschäfte in Bahnhöfen und nach neuen Konzepten für ihre Bahnhöfe gesucht haben. Und da haben wir uns dann beworben, haben einen Pitch gemacht, haben den Pitch dann gewonnen und konnten dadurch im Berliner Hauptbahnhof einen Laden aufmachen und es einfach mal probieren, ob Haferbrei zum Mitnehmen mit Kaffee und ein paar anderen Sachen funktioniert. Und das war ein wahnsinniges Abenteuer. Für alles war eine große Frage. Also ich respektiere auch sehr die Bahn, dass sie sich darauf eingelassen hat, im Berliner Hauptbahnhof, in einer der wichtigsten Bahnhöfe für die, in der zentralsten Lage, ein paar jungen Gründerinnen so ein Ladenflächen zu geben und sagen, guck mal, was ihr daraus macht. Und die Resonanz war auch wahnsinnig gut. Und wir haben da aufgemacht und haben dann nach einer Stunde alle unsere Freunde angerufen und gesagt, kommt, ihr müsst uns helfen, es ist zu viel los, weil die Schlange hat einfach nicht aufgehört. Es war so viel los. Und die Umsätze, die wir an einem Tag machen, war wahrscheinlich, was wir im ersten Monat im anderen Laden gemacht haben irgendwie. Und das ist, und da haben wir gemerkt, krass, das ist Standort. Und das ist halt auch das, was ich auch immer mehr denke, wie viel Glück man braucht. Man kann ja eine gute Idee haben, man kann ja ein gutes Team haben, man braucht den richtigen Standort. Und man weiß ja nicht, was der richtige Standort ist, bevor man einige probiert hat. Und hätten wir nur manche Läden gemacht und nicht die anderen, wüssten wir es gar nicht. Oder hätten wir, man könnte auch, es ist ja auch die Frage, in welcher Reihenfolge du sie erwischt. Also machst du erst alle Top-Lagen, weil du zufällig das richtige Standortkonzept gefunden hast. Oder erwischst du erstmal das falsche Standortkonzept. Hätte sein können, dass wir uns denken von vornherein, wir wollen einen 200 Quadratmeter großes Café, wo alle sich entspannt hinsetzen. Es gibt auch ein Porch-Konzept in Dänemark, was das ähnlicher mehr mit Sitzplätzen macht. Das wäre für uns total falsch gewesen. Und da haben wir dann den Laden aufgemacht und es lief unfassbar gut. Und wir hatten erstmal die Bestätigung, wenn du wenig Zeit hast, in der Bahn unterwegs bist und einen Laden siehst, wo Porridge zum Mitnehmen draufsteht. Und die haben dann so komische Namen wie Apfelkater, Bärenkater. Es ist faszinierend, wie viele Menschen, ohne es je probiert zu haben, sich da einfach anstehen und sagen, ich will einen großen Apfelkater. Da muss man auch überlegen, die Herausforderung, die das ist, dass Menschen, die normal, du kaufst dir ein Brötchen sowieso jeden Tag irgendwo. Und wenn du es woanders nimmst, dann weißt du, wie das Produkt funktioniert, du weißt, wie lange das dauert, du weißt, was der Preis ist, du weißt, wie es schmeckt. Aber die allermeisten Leute, die zu uns kommen und auch immer noch zu uns kommen, die probieren es auch dann, jetzt mittlerweile nicht zum ersten Mal, aber es gibt viele Menschen, die probieren dann zum ersten Mal und die trauen sich das. Und ich finde das so wahnsinnig mutig, dass man das einfach macht, als ob es logisch wäre. Aber es gibt es eigentlich gar nicht. Also wir sind die Ersten, die das gemacht haben. Es kann nicht sein, dass sie irgendwo anders gelernt haben. Und das war die große Frage, die Bahn hatte. Funktioniert das überhaupt, dass man in diesem Kontext ohne großes Marketing sich da anstellt und das macht? Und es hat funktioniert. Und dann war für uns dann klar, okay, Bahnhöfe ist einfach das Richtige. Und wir wollen in anderen Standorten in Bahnhöfe wachsen. Und auch diese Frage, die du noch gestellt hast mit, war das klar von vornherein, man hat viele Ideen, was man sich da vorstellt. Bei uns war das die erste Idee nicht, wir machen ein ganz großes Modell draus, sondern wir machen ein nettes kleines Café mit einem coolen Konzept und verdienen vielleicht nicht so viel Geld, aber arbeiten auch nicht so viel dafür und haben etwas, das uns irgendwie erfüllt.
Ja, genauso hätte ich das nämlich auch eingeschätzt bei euch.
War auch so. Und andererseits, es gibt ja auch immer diesen Zwiespalt, glaube ich, den viele Unternehmerinnen haben, zu sagen, man will immer, man hat Lust mehr zu machen, wann bremst man sich? Wann ist es Zeit, Gas zu geben und wann ist es Zeit, nichts zu machen? Weil man hat ja diesen Unternehmungsdrang und der hört ja nicht auf, wenn die Unternehmung durchgeführt ist. Das geht ja weiter. Man hat das ja in sich und man hat dann auch immer tausend andere Ideen, die man umsetzen will. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Konzept, eine Marke, so eine Art vielleicht Seele hat, in dem Sinn von, sie hat etwas, was sie von der Natur aus, wofür sie gemacht ist, zu sein. Also wenn du jetzt ein Konzept wie das, was wir gemacht haben, ist von der Natur aus dafür gemacht, vervielfältigt zu werden. Weil wenn du sagst, du bist mit einem Produkt, was einen Bahnhof für Pendler, die unterwegs zur Arbeit sind, ein Problem löst, dann ist es wichtig, dass es nicht nur in Berlin das Problem löst, wie kann ich etwas Besseres zu frühstücken bekommen für unterwegs, sondern das gleiche Problem hast du in Hamburg, das gleiche Problem hast du in Düsseldorf oder in anderen Städten. Und das ist nicht so sehr, dass wir sagen, wir wollen unbedingt überall sein, sondern dass die Kunden, die Stammkunden dann gesagt haben, warum gibt es euch nicht da, warum gibt es euch nicht das? Macht unbedingt Sinn, dass es woanders gibt. Und ich denke, es ist die Natur von der Marke, von Havercard, vom Konzept, dass sie an so vielen Standorten sind, an Bahnhöfen. Ich glaube aber zum Beispiel, das ist nicht unbedingt die Natur von Havercard ist, jetzt in einer großen Stadtlage zu sein. Weil ich denke, das ist nicht unbedingt der Mehrwert, den die Marke bietet. Da kann jeder toller Betreiber in seinem Kiez etwas Besseres machen, teilweise, weil er halt dann mehr vor Ort ist oder mehr auf das, nicht auf dieses schnelle Takeaway-Angebot eingeht, sondern auf dieses Vor-Ort-Angebot. Und genau. Und ich glaube immer, dass der Balanceakt auch das ist, dass nicht zu überstrapazieren und nicht versuchen, aus der Marke was anderes zu machen, als das, was sie ist. Was man oft bei etablierten Konzepten dann merkt, bei McDonald's mit McCafé zum Beispiel, was jetzt nicht der Riesenerfolg ist, weil dann irgendein Berater dann sagt, wir müssen irgendwie 5% mehr Sales haben und wir fangen jetzt an, einen Kaffee in einen Burgerladen reinzutun, was nicht so viel Sinn eigentlich macht. Also jetzt mit ganz viel Marketing haben sie es ein bisschen geschafft, aber auch nicht so sehr. Oder wenn jetzt man versucht, in ganz andere Store-Formate zu gehen, weil man sagt, ich habe alles ausgereizt, was in dieser Größe funktioniert und jetzt fange ich an, einen 300 Quadratmeter Laden zu machen, was aber vielleicht keinen Sinn macht, weil das jemand anderes viel besser kann als du und es nicht die Marke ist. Und es immer darum geht zu wissen, was ist denn überhaupt die Marke und wie diene ich der Marke?
Aber das, was du gerade beschrieben hast, erlebe ich ja auch häufig bei Systemern, die dann auf einmal ihre Seele, ihren Kern so verändern. Das ist aber oftmals, weil die irgendwelche Investoren mit drin haben und immer so auf Wachstum getrimmt sind.
Ja, also wir haben auch Gesellschaft, wir haben 2017 ist dann Katjes, die Firma Katjes eingestiegen. Katjes ist ja ein familiengeführtes Unternehmen und die haben eine Family Office, also das sind Family Offices sind von erfolgreichen oder vermögenden Familien dann verwalten dann das Geld von der Familie und investieren das dann in Projekten, an die sie dann glauben. Im Fall von Katjes geht's dann, ist der Fokus vegetarischer Unternehmen oder vegane Unternehmen immer noch. Und was wir machen, ist ja komplett vegetarisch oder vegan. Und da sind sie dann eingestiegen 2017 und hatten uns irgendwie, haben das als Kunden im Hauptbahnhof probiert und haben gesagt, wow, cool, irgendwie vielleicht wäre das ja interessant für euch. Und wir haben damals an dem Moment auch gemerkt, dass mit ganz vielen Läden selbst aufmachen. Also Franchise war damals noch gar keine Frage. Wir dachten, können wir alles selbst? Wir sind die Besten, wir schaffen das alles alleine. So ein Laden ist halt extrem teuer. Und je besser man diesen Laden bauen will, umso teurer wird es. Den ersten Laden, den allerersten Laden, den haben wir für 20.000 Euro aufgemacht. Komplett alles. Damit kaufen wir jetzt eine Kaffeemaschine vielleicht und noch eine Kasse dazu. Ja. Und der ganze Rest steht noch nicht mal. Weil halt mit der Professionalisierung es dann immer mehr Sinn macht, dann doch das teure Gerät zu nehmen, was 10 Jahre hält und nicht nur ein Jahr. Und also zu deiner Frage, ja, es ist ein Problem, finde ich, im Allgemeinen, was man hat, wenn man was Kapital macht mit Unternehmen, dass man immer dieses Wachstum ohne Ende, wohin soll das gehen? Also es ist auch irgendwann vorbei. Ich denke, dass man immer noch neue Kreative, man muss neue Sachen probieren. Also ich finde es nicht falsch, wenn man sagt, ich probiere mal einen ganz großen Laden zu machen. Weil wer weiß, vielleicht entdeckst du etwas, was du eigentlich gar nicht dazu weißt, aber du darfst halt, du musst halt irgendwann auch akzeptieren, wo ist das Ende von dem Wachstum. Und für uns gibt es ein Ende. Wir wollen nicht 500 Läden haben. vielleicht merken wir dann, wenn wir 40 Läden haben, dass wir merken, es ist sinnvoll, dahin zu gehen. Es ist sinnvoll, nach England zu gehen, weil da vielleicht das Kernland des Porridge ist und dort läuft es noch viel besser als hier. Aber es ist nicht ein Plan von vornherein. Und es gibt eine ganz gewisse Zahl an Läden, wo wir schon wissen, die wollen wir alle irgendwann haben, weil es da Sinn macht. Und wenn keine anderen dazukommen, dann kommen keine anderen dazu.
Ja. Was ist so euer Ziel?
Wie gesagt, kein Ziel, sondern ich habe auf dem Papier, wo ich sage, ich sehe 90 Standorte in Deutschland an guten Bahnhöfen, an guten Verkehrsknotenpunkten, die absolut Sinn machen, wo ich sage, da sollte man rein, weil wir wissen, ähnlicher Bahnhof in einer anderen Stadt funktioniert super. Deswegen macht es Sinn, dass wir dort sind. Ob jetzt mehr dazukommen, kann sein.
Ja. Aktuell habt ihr 14 Standorte?
Wir haben jetzt 15 ab nächste Woche. Dann macht jetzt Halle auf, Halle Hauptbahnhof. Und es kommen jetzt, also wir haben jetzt auch viele neue, die geplant sind. Nächstes Jahr kommen noch 10 dazu. Und uns geht es jetzt darum, halt in einem guten Rhythmus zu dieser Zahl zu kommen.
Mhm.
Ja.
Dann hatte ich dich gerade ein bisschen unterbrochen, als du gerade auf das Thema Franchise-Nehmer kommen wolltest. Also für euch war nicht von vornherein klar, dass ihr es über Franchise macht, sondern im Gegenteil, ihr wolltet es eher selber machen.
Ja, also ich glaube, der Ruf von Franchise ist nicht gut im Allgemeinen. Wenn du jetzt irgendwie jemanden in die Straße fängst, was ist Franchise? Da denkt man irgendwie an Subway-Abzocker, so übertrieben gesagt. Weil man halt dann irgendeine Reportage gesehen hat, wie kauft ihr eine...
Klassische Kabel 1
genau, Reportage. Genau, kauft ihr eine Lizenz und dann werden die Franchise-Nehmer ausgebeutet und alles ganz schlimm. Und das haben wir genauso gesehen. Also dachten wir uns auch, klingt nach keine guten Produkte, klingt nach nicht fairen Umgang mit den Mitarbeitern, klingt nach alles, was wir eigentlich nicht wollten. Und dann kamen wir aber auch schnell zum Schluss, als wir dann zweiten, dritten, vierten Laden gemacht haben. Bei dem einen irgendwie explodieren die Baukosten, bei dem anderen ist man dann nicht genug vor Ort. Und dann hat man manchmal einen super guten Kollegen im Store, der das macht und manchmal vielleicht nicht so sehr. Und man merkt, ey, das ist eigentlich verrückt zu denken, dass man jetzt selbst alleine da stehen wird und sich ohne das Kapital, ohne die Erfahrung, wie man so ein großes System aufbaut, jetzt 80 Läden alleine macht. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und dann hatten wir bei einer Gelegenheit, Franchise-Stores zu machen und waren uns nicht sicher. Dann haben wir einen Franchise-Berater gesucht, der tatsächlich dann in vielen Systemen gearbeitet hat und haben ihn dann gefragt, was ist das denn überhaupt, Franchise, wie funktioniert das und kann das überhaupt gut sein? Und der hat uns was gesagt, was ich mir gut gemerkt habe und was für mich wesentlich war. Er hat gesagt, es hängt alles von euch ab. Ihr könnt ein gutes System aufbauen, wo ihr viel Betreuung macht für die Franchise-Partner. Ihr könnt ein System aufbauen, was sehr effizient organisiert ist, wo ihr einen besseren Einkauf habt, wo man Geld spart als Franchise-Nehmer, wo man erfolgreich ist. Das ist alles eure Entscheidung. Es gibt nicht das Franchise. Und er hat uns auch gesagt, was mir auch nicht bewusst war, alles ist Franchise im Prinzip. Der Autohändler in seiner Konzession irgendwie ist eine Form von Franchise. Das Reisebüro ist eine Form von Franchise. Der Edeka ist dann ein Kaufmann, aber ist auch Franchise. Gastronomie ist Franchise. Es ist so viele verschiedene Formen. Und man nennt es dann anders, aber es ist durch die Gesellschaft komplett durchdrungen von solchen Systemen, die man teilweise sehr gerne mag und sehr gerne nutzt und einem gar nicht bewusst ist, was das ist.
Okay. Wer ist dieser Berater?
Der heißt Hermann Riedel, der war früher bei McDonald's und auch KFC und die ganzen Großmarken, wo wir das eigentlich nicht so machen wollen wie die.
Ja.
Aber wo er mittlerweile auch gelernt hat, dass sie so erfolgreich sind, nicht weil alle Burger magen, sondern weil deren System so gut aufgebaut ist und weil so viele Sachen dort drin so dafür gemacht sind, dass es funktioniert, obwohl es so viele Läden sind. Und da habe ich einen sehr großen Respekt davor. Und wir hatten auch gestern einen Termin mit ihm nochmal. Und ich finde das so beeindruckend, weil man denkt nicht so sehr in kleineren Prozessen, sondern in einem großen Prozess mit, wie schaffe ich, ein Unternehmen zu steuern, obwohl ich nicht in jedem Laden sein kann? Wie schaffe ich, dass die Produkte immer gleich schmecken in verschiedenen Stores? Wie schaffe ich, dass das Kundenerlebnis ähnlich ist? Und er sagt, das ist immer so wie so ein Theaterstück. Und da gebe ich ihm recht, wo man so eine Aufführung macht dann quasi. Und dann kommt erstmal die erste Kontaktanfrage vom Franchise-Interessenten. Und wie von diesem Tag an bis zur Eröffnung vom Laden, bis zu seinen ersten BWAs, bis zu seinem zweiten Laden, dass alles durchgetaktet ist wie so ein Theaterstück. Und das finde ich so schön, wenn man das gut macht. Und ich merke auch jetzt so oft, ich habe gerade einen Steuerberater gesucht für einen Franchise-Partner, weil ich für mich gemerkt habe nochmal, es ist wesentlich, einen guten Steuerberater zu haben für den Erfolg von Unternehmen. Es ist wesentlich, sich dafür zu interessieren, wie wird dein Controlling aufgebaut, wie wird dein Reporting aufgebaut, wie sind deine BWAs aufgebaut und dass du so früh wie möglich das auch kontrollierst und als Prozess deine Franchise-Partner denen dann beibringst, das zu lesen. Und das ist etwas, hätten wir das gewusst von vornherein, wir wären so viel besser gewesen, wir hätten so viel weniger Fehler gemacht. Und das finde ich das Schöne am Franchising. Aber es geht halt auch anders. Es gibt gute und es gibt schlechte Systeme. Und man muss sich darüber informieren, was für eine Betreuung man sich wünscht und was man und am Ende, was man auch bekommen kann.
Absolut. Also ihr habt euch dann auch beraten lassen beim Aufbau des Franchise-Systems?
Ja. Genau, also das haben wir. Wir haben auch, also wir haben dann auch, es gibt verschiedene Modelle, die man sich beraten lassen kann. Wir haben mitbekommen, dass es Modelle gibt, wo du irgendwo jemanden Geld gibst und der dir dann ein Handbuch schreibt. Der Herr Riedel, mit dem wir arbeiten, hat uns empfohlen von vornherein, das ist Gründersache. Ihr müsst als Geschäftsführer, als Gründer, ihr müsst das System schreiben. Das dürft ihr nicht auslagern. Das ist so kernwesentlich, wie diese Prozesse stattfinden. Ihr müsst das leben und lernen. Und das ist immer wieder die gleiche Sache, wenn man es nicht selbst lebt, wie sollen das alle anderen im Prozess, im Unternehmen leben? Und da gibt es wirklich so ein Shift im Denken, dass man immer weniger darüber nachdenkt, ah, das ist mein Laden, morgen habe ich mal Lust, was anderes zu machen. Da gehe ich hin, hänge eine Menükarte um und zack, habe was Neues gemacht. Und immer mehr denkt, okay, es muss eine Vorlauffrist geben von 3 Wochen, es muss geklärt werden, wo die Ware eingekauft werden, es muss geklärt werden, was das Pricing ist, es muss geklärt werden, ob es allen unter Unternehmenswerten entspricht, ob es Zusatzstoffe hat, ob es vegetarisch-vegan ist, ob es, also alles muss davon geklärt werden. Der Prozess bläht sich immer weiter auf, was erstmals frustrierend ist, aber am Ende gewährleistet er, dass Ideen auch gefiltert werden und auch nur die guten ankommen, sei es von Franchise-Partnern oder von uns. Und dieser Aufbau, den verstehen wir immer mehr und es gibt viele Sachen und das hat er uns von vornherein gesagt, ihr versteht die erst, wenn ihr sie dann falsch gemacht habt und das ist so. Erst wenn man dann, man hat ganz viele Ideen, wie man denkt, dass es dann abläuft und erst wenn es dann schief läuft, dann merkt man, ah, okay, da hatte er recht. Weil er dann sagen kann, was passiert denn, wenn ein System mehrere Franchise-Partner hat? Was passiert denn, wenn die auf einmal untereinander reden und sich fragen, okay, wie läuft es denn bei dir und wie läuft es denn bei dir? Was passiert, wenn man den großen Fehler macht, irgendwie unterschiedliche Konditionen zu machen, was in manchen Systemen stattfindet, dass der eine so hat und der andere so, das ist eine Katastrophe. Das merken die erst, wenn die halt 50 Läden machen. Und wir haben immer, wir sind ein bisschen zu genau oft bei Sachen. Also wir sind deswegen, haben wir in Relation zu der Bekanntheit, die wir als Marke haben, haben wir wenig Standorte und wir haben sehr lange gebraucht, um mehr zu machen, weil wir uns sehr viel Zeit genommen haben, das Fundament richtig aufzubauen. Und das ist jetzt auch so, dass wir sagen können, wir haben jetzt, glaube ich, ja, wie gesagt, 10 Eröffnungen nächstes Jahr geplant. Und das ist jetzt aber, ich habe gar kein schlechtes Gefühl dabei, weil das einfach alles so steht. Und ich weiß, wir haben jetzt ein Produkt für die Nachmittagstief, wenn jetzt Porridge nicht aktuell ist. Wir haben einen Prozess für so ziemlich alles. Es ist noch nicht fertig, aber die Maschine, diese Prozessmaschine, die mit der immer neue Prozesse dazukommen, funktioniert. Und wenn jetzt jemand kommt und eine neue Idee hat, dann gehen wir nicht unter, sondern es kann integriert werden. Aber es hat immer einen Ablauf, einen definierten Ablauf.
Ja, würdest du sagen, jetzt rückblickend, aus deiner Sicht wäre es ein ganz, ganz wichtiger Tipp, also für, wenn da jetzt selber Leute zuhören, die selber ein eigenes Franchise-System aufbauen wollen, auf jeden Fall sich da Hilfe zu holen?
Ja, man kann aber auch die falschen Berater haben. Das ist, ja,
das,
halt
das, dazu das, sagen. Klar. Das,
und das weiß man meistens erst dann.
Ja, auch das, um Herrn Riedler zitieren, erst wenn du den Fehler gemacht hast, weißt du.
Genau. Das ist wirklich Fehler, so eine, also auf jeden Fall, es ist halt immer dieser Spagat, dass man einerseits sich nicht zu sehr beraten lassen sollte, weil wenn die Berater alles wüssten, dann hätten sie es ja selbst gemacht. Und andererseits diese Info braucht. Also man muss sich das anhören, man muss dann selbst sortieren und man kann den falschen Weg einschlagen oder nicht. Aber ich bin absolut der Meinung, dass es sehr wichtig ist, sich professionelle Hilfe bei der Steuerberatung, vor allem einen guten Steuerberater zu finden, ist so viel wert. Finanzberatung, was du machst, ist auch etwas, hätte sich so viel Fehler erspart, wenn man das früher gemacht hätte. Und auch bei dem Unternehmensaufbau, man muss jemanden finden, der zu einem passt. Da kann man auch probieren. Und das ist für jeden Menschen, wird jemand anderes, ich weiß, dass die Berater teilweise, mit denen wir arbeiten, andere nicht gut mit denen zusammenarbeiten würden, weil sie anders ticken als Menschen einfach. Aber ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt nochmal kurz zurück. Also ihr habt 2014 Friedrichshain erstmal als Pop-Up-Store aufgemacht, dann längere Zeit betrieben. Wann seid ihr in den Bahnhof gegangen?
Das erstmal 2017 kam dann der erste Pop-Up-Store. Und dann kam ein Laden, dann hat die Deutsche Bahn gesagt, ja, super, aber ist auch eine Top-Lage.
Ja.
Mal sehen, ob es auch woanders so gut funktioniert. Dann haben sie uns nach Köln eine Fläche geschickt.
Habt ihr auch selber gemacht?
Haben wir auch selbst gemacht. Ja. Immer noch einer unserer besten Läden, wo uns dann viele auch gesagt haben, ja, Köln ist nicht Berlin, es wird nicht funktionieren. Ihr seid ja alle anders in Berlin mit dem Ernährung und alles. Und nee, es hat läuft extrem gut auch in Köln. Es ist irgendwie total auch die Seele von Haferkater, vom Konzept. Also da ist noch nicht das ganze Angebot, was wir jetzt mittlerweile in anderen Läden haben, aber es ist ein sehr schöner Laden geworden. Und dann haben wir dann einen Laden in Berlin-Friedrichstraße aufgemacht. Dann haben wir noch einen Stadtcafé aufgemacht,
okay,
weil wir damals aus der Boxhagenstraße den ersten Laden raus mussten und uns dann gefragt haben, wo bauen wir unser nächstes Stammcafé auf? Und da haben wir uns gedacht, okay, das war jetzt so typische Fehler. Wir haben gedacht, wir hatten 90% Takeaway und 10% vor Ort oder irgend so eine absurde Relation im ersten Laden, weil wir so einen Innenraum hatten mit 6 Sitzplätzen. Und wir haben gedacht, super, dann nehmen wir einen neuen Laden auf, dann haben wir genauso viel Umsatz zum Mitnehmen und dann haben wir noch zusätzlich mehr Umsatz vor Ort, weil wir mehr Sitzplätze haben. Und dann merkt man halt, nee, weil die ganzen Leute, die es mitgenommen haben, die haben es nur mitgenommen, weil sie keine Sitzplätze hatten. Also du hast nicht mehr Umsatz, sondern setzen dich alle hin und auf einmal hast du 90% Mehrwertsteuer. Dein Pricing passt eigentlich gar nicht mehr zu der ganzen Geschichte. Und das ist auch immer noch unser Stamm. Also unser Büro ist in der Nähe von diesem Stammcafé. Und wir würden aber das Konzept jetzt nicht weiter in Stadtlagen vervielfältigen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich etwas den Gästen bringe, was ihnen fehlt. Es gibt viele gute Cafés, ich würde meinen, unseres gehört dazu. Aber es ist jetzt nicht, dass sie etwas haben, was alle anderen nicht haben, in eine Stadtlage Nachbarschaftscafé.
Mhm. Okay. Und wann kam der erste Franchise-Nehmer dann?
Der erste Franchise-Nehmer war ein großer Konzern tatsächlich. Und das war auch die Basis, weil dann wir irgendwie 3 Standorte hatten, die bei der Bahn, die wir eigentlich machen wollten, aber dann nicht finanzieren konnten und auch operativ nicht abbilden konnten, weil sie einer war in Frankfurt, einer war in Hannover, einer war in Bremen. Das war alles alles nicht so einfach, auch von der Entfernung. Und dann gab es in dieser Zeit ein Unternehmen, was auf uns zugekommen ist, das SSP heißt, das irgendwie deutschlandweit 300 Standorts-Franchise betreibt und große Marken macht. Die machen Starbucks, die machen Burger King. Und die waren der ehemalige Mieter von diesen Standorten für ein anderes Café. Ich glaube, sie hatten einen Segafredo-Laden bei 2 und beim anderen hatten wir die Anmietung gemacht. Wir hatten die Ausschreibung gewonnen, also wir durften diese Läden machen. Und dann kam die Frage, warum macht ihr es nicht mit uns? Und da haben wir dann den die Franchise-Berater dann auch gefragt, weil ein großer Konzern, kleines Unternehmen macht das Sinn. Und er uns dann tatsächlich gesagt hat, hängt von euch ab. Wollt ihr die einmal im Quartal besuchen? Wollt ihr die einmal pro Woche besuchen, um zu gucken, ob alles läuft? Eure Entscheidung, euer Investment. Und je nachdem, wie ihr das macht, wird es mehr oder weniger gut laufen. Ich stimme dem mittlerweile nicht ganz zu, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass sehr viel abhängig ist von dem, was man macht. Und ich glaube trotzdem, dass man auch den richtigen Partner für sich finden muss. Und für uns haben wir gemerkt, auch nach der Kooperation, dass es viele Vorteile hat, mit so einem ganz großen zu arbeiten, weil halt die Rechnungsstellung gar keine Frage ist, die Investitionen in neue Entwicklung gar kein Thema für die sind, solange es alles Sinn macht und sie auch einen zwingen, sich noch mehr zu strukturieren, weil sie sagen, nee, sorry, eure Preisänderung müsst ihr uns 6 Wochen im Vorlauf schicken und noch mehr Sachen hinterfragen, als jetzt jemand, der das komplett neu macht, was gut ist. Gleichzeitig finde ich Gastronomie schön, vor allem wenn sie Inhaber geführt ist. Und ich finde es schön, wenn der Franchise-Partner öfters in deinem Laden persönlich ist, drin arbeitet, weil das macht die Seele vom Laden aus.
Ja, definitiv. Stimme ich dir zu. Aber ich glaube, es hast du auch gerade schon gesagt, ein Riesenvorteil, wenn du jetzt SSP da als ersten Franchise-Nehmer hast. Mhm. Die fordern wahrscheinlich deutlich mehr als jetzt ein klassischer erster Franchise-Partner.
Denke ich auch, ja.
Und also ihr wart wahrscheinlich dann schon sehr ready, als ihr ins Franchise gegangen seid, dann auch gerade mit dem nächsten Franchise-Nehmer. Ja. Dann wahrscheinlich, dass ihr...
Also ja, wir haben, genau, auf jeden Fall. Also das hat uns sehr geholfen.
Du hattest
vor allem, weil auch viele Sachen, also viele erste Franchise-Nehmer sind jünger der Marke. Die finden die dann so toll und wollen das unbedingt machen. Aber es ist halt nicht immer gut, teilweise. Weil sie dann Sachen nicht hinterfragen und dann die Prozesse nicht stimmen. Und dann ist es gut, wenn jemand, ist ja der Sinn von Franchise, ist ja wirklich der Sinn, dass es diesen Austausch gibt. Und das, ich hatte auch gestern diesen Moment im Beratungsgespräch, wo ich gemerkt habe, dass am Anfang dachte ich, Franchise ist so, dass man einen Prozess erstellt und den dann weiterreicht und dann sagt, hier ist unser Prozess, bitte befolge ihn. Aber am Ende sind wir alle, ob Franchise-Geber oder Franchise-Nehmer, Diener des Prozesses. Und wir müssen alle gucken, dass der Prozess gut abläuft. Und wenn jetzt ein Franchise-Partner sagt, du, dafür gibt es gar keinen Prozess und du sagst mir, ich soll jetzt meine Becher so auf die Kaffeemaschine hinstellen, weil ich da mehr Umsatz mache, weil das dann irgendwie, keine Ahnung, ich mehr Latte als Cappuccino verkaufe zum Beispiel oder die Kühlschränke dran anders einräume. Aber dafür gibt es eigentlich gar keinen Prozess. Deswegen darfst du mir eigentlich gar nicht sagen, wie ich das machen soll, weil das wurde nirgendwo definiert. Und das ist gut, weil der hat recht. Wir müssen einen Belegungsplan für die Kühlvitrine erstellen. Wir müssen sagen, so soll eine Kühlvitrine aufgebaut werden. Und das ist, er muss sich dran halten, aber wir müssen uns auch dran halten, die Prozesse dafür bereitzustellen. Und man redet und es emotionalisiert auch das Ganze, weil es nicht darum geht, ich will das so haben, sondern was ist das Beste für die Marke? Und dann kann einer auch argumentieren, dein Belegungsplan für die Vitrine ist nicht so gut, weil wir haben 8% mehr Sales bei den Raps zum Beispiel, aber die sind ganz oben links in der Ecke, wo sie keiner sieht. Und dann redet man über den Prozess. Und das ist ein sehr angenehmer Vorgang, weil da kann man sich eigentlich, da geht es um rationale Argumente, da geht es nicht um, ich finde es aber so besser.
Ja. Wie viele Franchise-Partner habt ihr jetzt, Stand aktuell?
Also wir haben 6, wo wir jetzt einen Vertrag mit denen haben. Mhm. Teilweise noch ihren Vertrag, die in den Store aufmachen. Und der Plan von uns, es gibt ja unterschiedliche Franchise-Systeme, ist nicht, einen pro Store zu haben, sondern wir wollen Franchise-Partner in der Lage sehen, 5, 6, 7 Läden aufzumachen. Also das ist unsere Herausforderung und was wir uns auch wünschen.
Was ist der Hintergrund da vom Gedanken?
Wir haben öfters gehört, dass es richtig so ist. Es ist so eine Sache, die wir auch jetzt mit der Zeit entdecken werden, ob es so stimmt. Aber ich denke schon, du kannst als Systemzentrale ist es jedes Mal für dich ein großer Zeitaufwand, einen Franchise-Partner gut zu betreuen. Und es ist günstiger für dich, als Systemzentrale einen zu betreuen, der 5 Läden betreibt, als 5 zu betreiben, die 5 Läden haben, die jeder einladen haben. Das ist viel effizienter. Und ich habe auch öfters von Systemen gehört, so ein Kommentar beiläufig, die sind eigentlich ganz gut, aber die haben nur 3 Stores pro Franchise-Nehmer, ist eigentlich zu viel. Und dann wächst der Overhead, also die Kosten, die du in der Zentrale hast, wachsen dann zu sehr. Und ich merke immer wieder, das ist sehr relevant. Und du kannst ja am Ende, du kannst dich nicht splitten immer weiter. Du hast ja nur einen bestimmten Ertrag pro Store. Und wenn du zu viele Franchise-Partner hast, dann kannst du sie nicht mehr ordentlich betreuen.
Ja, und für den Franchise-Nehmer kann es natürlich auch interessant sein. Ne, da
auf jeden Fall. Und es ist auch ich finde es auch vom Versprechen sehr einfach, weil dann jeder versteht, der jetzt bei Hafercard Franchise-Nehmer werden will, jeder versteht, weil diese eine Sorge, die man hat, wenn man ein Franchise macht, zu sagen, die wollen doch vielleicht nur die Lizenz verkaufen, dann haben sie einen Laden aufgemacht, sie kassieren jeden Monat ihre Franchise-Gebühr und sind raus. Nein, es interessiert mich nur, wenn du als mein Franchise-Partner mehrere Standorte aufmachst. Und du machst nur mehrere Standorte auf, wenn du happy mit dem ersten bist. Es ist mein intrinsisches Interesse, dass es gut für dich läuft. Und das ist sehr klar für alle. Und dadurch kann man auch im System im Vertrauen sagen, zu sagen, niemand weiß, ob die Lage, wie gut die sein wird. Aber alle wissen, bei Hafercard jedenfalls, die da mitmachen, dass wir wollen, dass sie expandieren. Also wir wollen, dass sie erfolgreich sind. Und das ist, finde ich, sehr angenehm. Also stelle ich mir jedenfalls so vor, wenn ich jetzt Franchise-Partner wäre. Und auch weil logisch, weil das ist nicht, ich verspreche dir, ich kümmere mich um dich, sondern es ist dein kaufmännisches Interesse, dass ich erfolgreich bin.
Ja. Wie habt ihr so den Systemaufbau finanziert? War das eine Herausforderung für euch?
Ja, also die Zeitressource war das wirklich das Schwierigste. Dass man dann schon im operativen Prozess von den eigenen Läden sitzt.
Ihr hattet 4 Läden, oder?
Genau, wir hatten so 3 oder 4. Dass man da schon drin ist, operativ, aber das ist so ein enormer Aufwand, das aufzubauen, diese Handbücher zu schreiben. Das ist wirklich viel Arbeit. Und dann zu klären, wie ist es denn, wenn ich jetzt meine super Spezialrezept von der heißen Schokolade, was ich mir anmische im ersten Laden in der Küche, auf einmal versuche, deutschlandweit zur Verfügung zu stellen, derselben Qualität überall, wie man das schafft. Und die Baustellen sind überall, Rahmenverträge für alles Mögliche zu machen, dass alle das genau das Gleiche bekommen. Ja, und das ist wirklich diese Zeit und dieses Fokus ist so schwer, weil man tendiert ja immer im operativen Sumpf zu versinken und nur noch die kleinen Sachen dann zu machen vor Ort. Und dann muss man auf einmal auf strategischer Ebene für deine gesamte Konzeptplanung für die nächsten 5 Jahre nachdenken. Das ist irgendwie so komplette Gedankensprüche. Es ist nicht so einfach, das zu machen. Vor allem, wir hatten damals nicht die Größe, dass wir sagen können, hey, du machst nur die Operative und ich mache nur das System. Das ging halt nie, wird auch heute immer noch nicht gehen. Und Das ist die Schwierigkeit. Also weniger das Geld, sondern weil eigentlich kostet es nicht so viel, wenn du einen guten Berater hast, der dir sagt, hier ist dein Inhaltsverzeichnis, wie sowas aussehen soll. Und jetzt fang mal an zu schreiben. Sag mal, wie willst du denn, dass das Kundenerlebnis bei Haferkeit ist? Was sollen deine Mitarbeiterinnen als erstes sagen im Laden? Wie sollen die verabschiedet werden? Aber das musst du schreiben. Und wenn du jetzt so ein vorfertiges Konzept fertig einkaufst von einem Franchise-Berater, was es auch gibt, dann steht dann Sachen drin. Aber jedes Konzept ist anders. Für jeden gelten andere Regeln.
Ja, definitiv. Aber ihr baut ja dann irgendwann eine Zentrale auf.
Okay, das meinst du jetzt von den Kosten her? Ja, das kam dann erst später, weil wir dann auch dank den Investoren das finanzieren konnten.
Ja, da wollte ich drauf hinaus.
Genau.
Katjes hast du ja genannt.
Also, dass man dann, das geht dann weniger aber dann ums System, als dann um die noch nächste Stufe, wenn man dann schon die Läden hat, dann wirklich auch einen professionellen Einkauf zu haben und dann Marketing oder Projektmanagement für die Öffnung der Läden. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt manche, die hatten eine sehr kleine Zentrale, sehr lange, konnten dadurch aus den eigenen Erträgen wachsen. Das war bei uns nie der Fall, weil wir von vornherein gesagt haben, okay, wir geben lieber Unternehmensanteile ab. Dafür können wir uns aber leisten, deutlich mehr Leute im Büro zu haben, als wir eigentlich haben sollten, damit wir von vornherein eine gute Betreuung haben, damit das Fundament gut ist. Und wir dann nicht mit 60 Läden Probleme haben, dass wir dann alles reparieren müssen, was unfassbar aufwendig ist.
Ja.
Was ich auch immer wieder mitbekomme von Systemen, die anders gewachsen sind, dass sie dann den Überblick nicht mehr haben. Und ein Laden so ist, der andere so gebaut ist, alle irgendwie eine andere Meinung haben, wie das ablaufen sollte. Das wird bei uns so nicht passieren, aber das hat halt einen hohen Preis. Man muss sich erstmal Geld irgendwo besorgen, was man ja eigentlich nicht hat, um das zu finanzieren.
Ja, und das unterschätzen sehr, sehr viele junge Franchise-Systeme.
Das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Ist de facto so. Vor allem euer Ansatz ist da ja wirklich sehr, sehr löblich zu sagen, wir wollen von vornherein professionell auch als Franchise-Geber agieren, weil viele haben ja das die Problem, die Herausforderung, die haben total tolles Konzept entwickelt und haben jetzt hier in der Gastro als Beispiel zu bleiben, eine super coole Gastronomie, können das alles ganz toll, aber es ist ja was völlig anderes, ein Franchise-System aufzubauen und zu führen, vor allem auch ein Franchise-System.
Ja, das sehe ich auch immer wieder. Das ist irgendwie, es gibt ja auch jetzt so ein Konzept, was ganz schnell ganz groß geworden ist von den Donuts, wie heißt das? Diese aus NRW, die jetzt...
Ist das Happy Donuts? Happy Donuts ist es nicht. Aber ich will auch nichts Falsches sagen. Es gibt ja viele Donut-Konzepte.
Genau, hier irgendwie innerhalb, dann auf der Website stand da jeden Tag haben wir 10 Läden aufgemacht oder so. Und man weiß, wenn man so ein System aufgebaut hat, kann nicht nachhaltig funktionieren. Weil die haben dann vielleicht gesagt, das sind unsere Produkte, unsere Rezepte, viel Spaß. Aber was passiert danach? Was passiert nach der Öffnung? Wie wird die Person dann weiter im System eingegliedert, dass die Ideen weiter hochkommen? Also ich habe auch oft gehört, dass bei McDonald's ein Großteil der Menükarte von Franchise-Nehmern geschrieben wurde. Dass der Big Mac war eine Erfindung von Franchise-Nehmern. Und diese Kraft zu haben, zu sagen, da kommt eine Idee und die versinkt nicht irgendwo, weil das eine E-Mail ist und irgendjemand sagt, naja, vielleicht warum nicht, sondern wirklich auch die besten Ideen, einen Prozess zu schaffen, dass die besten Ideen dann gewinnen und auch umgesetzt werden, Versuche zu machen, die Marke weiterentwickeln. Und das ist man auch den Franchise-Partnern absolut schuldig. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied bei uns tendenziell wie von anderen auch. Wir haben es halt selbst gemacht. Wir hatten eine Schicht im ersten Laden, die ging von 6 Uhr bis 18 Uhr. Es war eine einzige Schicht. Und die hat einer von uns gemacht. Er hat gesehen, was es ist, den Laden früh aufzumachen, was es ist, viel zu arbeiten. Das haben wir Jahre gemacht. Und deswegen fangen wir nicht auch an zu sagen, wir machen jetzt eine Smoothie-Maschine. Jetzt, weil jeder, der mal eine Smoothie-Maschine gereinigt hat, weiß, dass es mega nervig ist. Und wenn du es dir irgendwie ersparen kannst.
Ja, kenne ich.
Genau, du kennst es ja. Also es ist ja sinnvoll, wenn du weißt, super Umsatz bringst, aber auch alles macht nur Sinn ab einem bestimmten Volumen.
Absolut, ja.
Und das ist halt, das merke ich immer wieder, wenn in eine Marke, Starbucks, beste Beispiel. Der Howard Schultz, der Gründer, geht raus. Irgendwelche externen Manager übernehmen den Laden und sagen dann, jetzt müssen wir Wein-Tasting anbieten am Abend und irgendwelche Special-Sandwiches und andere Sachen. Starbucks funktioniert schlechter. Howard Schultz kommt zurück. Das Erste, was er macht, alles rausschmeißen und sich auf das Kernprodukt fokussieren. Und dieser Fokus ist so schwer. Man muss noch entwickeln, aber man muss sich auch fokussieren. Und da wir das alles selbst gemacht haben, können wir sehr gut nachempfinden, was diese Arbeit bedeutet und auch, was diese Selbstständigkeit für ein Risiko, für eine Belastung ist. Und wir wollen und wir wünschen uns, dass die Franchise-Partner bei uns, es ist ein harter Job, Also wir erwarten nicht, dass sie jetzt reinkommen und sagen, wow, ich mache 9-to-5 irgendwie meinen Franchise-Laden auf. Die müssen viel arbeiten. Das ist einfach Teil des Systems, dass man sich die Selbstständigkeit aufbaut. Aber wir wollen denen das, alle Probleme, die wir gehabt haben, versuchen, dass die das nicht haben.
Ja, was ja auch ein guter Vorteil ist, wenn man entsprechend kapitalisiert ist. Franchise oder ein erfolgreiches Franchise-System macht es immer ganz stark aus, dass die ersten Franchise-Partner wirklich gut funktionieren. Also sollen natürlich alle gut funktionieren, aber die ersten Franchise-Partner sind für die ganze weitere Entwicklung sehr, sehr wichtig. Und da ist es einfach so, wenn man gut kapitalisiert ist, dann hat man nicht so den Druck, dass man jeden nehmen muss, weil man es irgendwie zwingend jetzt diese Eintrittsgebühr braucht, sondern man kann es sich leisten, auch mal Nein zu sagen.
Wobei ich behaupten würde, dass das nicht mehr so sehr mit dem Kapitalisieren zu tun, weil es ja nur die eine Entscheidung, ab wann baust du deine Zentrale so hoch und was erwartest du für Einnahmen. Und du kannst dich ja sehr bewusst dafür entscheiden, wenn du ein Gastronom bist oder jemand hast, der ein gutes Konzept hast und du sagst, ich will einen zweiten Laden machen, ich will das Franchise-System aufbauen, du kannst es ja, dann nimm dir mehr Zeit, dann dauert es halt länger. Du musst nicht sofort formulieren. Niemand zwingt dich, das zu machen. Es ist deine Entscheidung, das zu machen in dem Moment. Und man sieht das oft, Systeme, die sehr schnell wachsen. Und es funktioniert ja auch alles gut. Meistens liegt nicht so sehr im System, sondern weil gerade das Produkt angesagt ist, weil dann gerade Leute Pokeballs essen wollen oder Better Burger Konzepte gerade funktionieren. Aber es hat nichts mit dem System zu tun. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze, umso mehr merke ich, dass es nur für eine ganz bestimmte Zeit funktioniert. Und dann irgendwann ist die Frage, ist das System gut? Ermöglicht es, gute Ideen nach vorne zu bringen, dass die, wir haben jetzt gestern, weil bis jetzt ist unser Punkt, wir sind so, würde ich sagen, zu 80% gut aufgebaut bis zum Prozess, wo der Laden eröffnet ist. Und bis jetzt gab es dann keinen richtigen Prozess, was danach passiert. Ist eher dann so, ich denke mal dran, den mal anzurufen und sagen, hey, willst du nicht eine Aktion machen oder das auf irgendwie so, wie man denkt. Und jetzt haben wir jetzt den neuen Prozess, der dann kommt. Was passiert nach der Eröffnung? Wie guckt man, dass da regelmäßige Marketingaktionen macht? Das ist ein intrinsisches Interesse von den Franchise-Partnern, wenn sie expandieren wollen, diese Marketingaktion zu machen, dass sie nur expandieren können, wenn sie uns nachweisen, dass sie lokales Marketing gemacht hat, was wiederum den Umsatz stärkt, was wiederum die Einnahmen stärkt und so weiter. Und das, glaube ich, merken viele Systeme erst, wenn sie ganz viele Läden aufgemacht haben, weil sie denken, ich gebe ihnen Lizenz und das sehe ich auch. Ich sehe auch Franchise-Nehmer, die in Systemen sind, wo sie nicht betreut werden und ich finde das traurig und unfair, weil auch das einfach, also du hast ja auch dein Unternehmen aufgebaut, du weißt ja, was das ist. Das ist halt ein krasses Invest, das ist eine wahnsinnige Arbeit und das muss auch irgendwie gut unterstützt werden, wenn man schon ein Franchise-System aufbaut. Ich denke, ich würde gerne Franchise-Geber, das vor allem ja nicht so leichtfertig damit umzugehen, weil dass du jetzt deinen 100. Laden aufmachen musst, ist nie so wichtig wie die Existenz von einer Privatperson, die gerade ihr ganzes Geld investiert und mit ihrer Familie reinsteckt, mit ihrem privaten Umfeld sich gerade selbstständig macht. Das ist nie so wichtig. Dann geh lieber als Franchise-Geber pleite und mach deinen Laden zu, statt jemanden da reinzureiten, der in einem halbgaren Konzept jetzt seinen Laden aufmachen muss und vielleicht läuft es oder vielleicht läuft es nicht. Und wir hatten am Anfang im ersten, es gibt auch Chancen, ich glaube, du hattest im Interview mit Marc, hat er auch berechtigterweise gesagt, am Anfang ist auch, viele finden es toll, am Anfang mitzuwirken. Und das ist auch so, wenn du Franchise-Nehmer in einem jungen Konzept bist, dann musst du dir ganz klar bewusst sein, es gibt viele Sachen, die noch stehen. Du gehst ein höheres Risiko ein, als wenn du in einem fertigen Konzept reingehst. Andererseits hast du auch die absolute Chance, und das ist sehr, sehr relevant, die besten Gebiete zu bekommen.
Mm, definitiv.
Und das ist, merken wir auch für uns, wir haben jetzt, viele Gebiete sind weg. Also wir haben jetzt gute Partner in Berlin, wir haben gute Partner in Essen, in Münster, in Hamburg, das sind mega Städte, tolle Partner, aber langsam gibt es immer weniger weiße Flecken, wo ich sage, wenn eine Anfrage kommt, dann gibt es für uns immer weniger Optionen. Wir haben jetzt einen Göttingen Laden, den wir aufmachen, wo wir jetzt noch für diese Region jemanden suchen, was eine gute Ecke eigentlich ist. Aber dann wohnt jetzt vielleicht die Anfrage woanders und dann sagen wir, nee, sorry, ist schon vergeben, die Region. Das macht für uns jetzt keinen Sinn. Und deswegen animieren, also wirklich, dass man sich dem bewusst ist, ich finde es eine gute Chance, eine Typsache. Bist du jemand, der gerne mitwirkt und auch akzeptieren kannst, wenn das System dann aber auch älter ist und dir dann sagt, sorry, die Regeln ändern sich jetzt, weil wir größer werden und uns mehr strukturieren müssen. Weil da verlierst du auch, kannst du auch Franchise-Nehmer verlieren, die dann sagen, am Anfang war alles einfach, wir haben immer miteinander telefoniert und alles war easy und jetzt muss ich irgendwie eine Antragsunterlage schicken, einen neuen Produktvorschlag. Aber das muss man auch akzeptieren. Das gehört dazu und das schützt das System und dadurch schützt es den Umsatz von jedem einzelnen Teilnehmer dieses Systems.
Ja, Kannst du noch mal sagen, was so rückblickend jetzt so die größten Herausforderungen für euch waren, jetzt beim Aufbau des Franchise-Systems? Vielleicht auch, wo ihr gerade noch steht, was die nächste Herausforderung ist. Also du hast ja gerade gesagt, ihr geht jetzt an den Prozess ab der Eröffnung. Ja.
Ist schwer zu sagen, weil alles irgendwie kompliziert ist und alles gleichzeitig auch nicht dann so kompliziert war, dass es die eine Herausforderung ist. Ich glaube, die Standortwahl. Irgendwann für uns den Entschluss zu treffen, wir machen nur Verkehrsknotenpunkte. Das war ein großes Thema, weil die meisten Franchise-Nehmer verstehen Standorte nicht. Sie gehen davon aus, ich setze mich immer dahin in dem schönen Café, das ist immer voll. Funktioniert super, super. Und der Unternehmer drin denkt sich, okay, alle Leute sitzen hier seit 4 Stunden und es gibt nur einen Kunden pro 20 Minuten, der an der Kasse hier ansteht. Und es ist nicht so toll, aber es wirkt halt sympathisch. Und es gibt einen sehr starken Unterschied zwischen dem, was ich emotional mich sehr begeistert und das, was wir als Geschäftsperson dann gut funktioniert als Laden. Das war eine Herausforderung, das irgendwie für uns klar zu machen und dann irgendwann haben die Konsequenz zu sagen, du bist ein ganz toller Franchise-Bewerber oder Bewerberin. Das macht super viel Sinn mit dir, aber wir sagen dir klar, wir werden nie einen Laden in der Stadt so machen, wie du ihn dir vorstellen kannst, weil das nicht unser System ist. Und da gibt es andere Systeme. Und das so klar zu sagen, war nicht einfach. Weil man halt sich auch immer alle Türen offen lassen will, weil man ja nie weiß, wenn man halt auch bereit ist für andere Einflüsse. Genau.
Aber ist es generell für euch ein Problem, Leads zu generieren?
Ja, ich glaube, es ist einfacher, wenn du jetzt ein Konzept hast, was mehr Mainstream ist. Also ich glaube, wie gesagt, dass Burger einfach jeder kennt und man kann sich da mehr darunter vorstellen. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir die Ersten sind, die überhaupt ein Frühstück sind, also warum keine andere oder warum keiner uns kopiert auch. Das ist ja auch eine Frage, weil Better Burger wird überall kopiert, Frittenwerk, also so Pommes als Deluxe-Version wird auch überall kopiert, Salatbars hast du auch mehrere, du hast ganz viele Konzepte, die immer wieder aufgenommen wird. Und ich habe mich oft gefragt, warum gibt es keinen professionellen Gastronomen, der sagt, könnte interessant sein und mache ich. Und einerseits, weil die Marke wirklich auch kompliziert ist, also dieses Bereich, der Frühstücksmarkt, wie du gesagt hast, eine der schwierigen Märkte. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was deine Frage war.
Sag mal nicht mehr, wie die Frage war. Nein, ich komme gleich drauf zurück. Ich habe nach der Lead-Generierung
gefragt. Ja, genau, Lead-Generierung. Und für uns, glaube ich, ist es halt dann der Punkt, wenn meistens ist ja diese Idee, ich gehe in einen Burgerladen, ich liebe Burger, ich will doch selbst mal so einen Laden haben. Und die Interaktionspunkte mit einem Burgerladen sind 1000-mal höher als mit Bauhof, was halt nur unsere eigenen, es geht nur unseren eigenen Bestand, aus dem man heraus sagen kann, wow, was für eine coole Idee. Deshalb ist es schwieriger für uns, würde ich behaupten, das erstmal jemandem zu erklären quasi, weil das auch nicht, und es ist leider so, dass, finde ich, dass wir viel weniger Franchise-Bewerberinnen haben als Franchise-Bewerber. Und das würde ich auch sehr gerne ändern. Also ich hätte gerne viel mehr Franchise-Partnerinnen. Also wenn jemand das hört und Franchise-Partnerin werden will, dann kann sie sich gerne bei uns bewerben. Und dass Männer tendenziell eher sagen, boah, ich kann alles, ich wage das jetzt und ich weiß nicht, warum es so wenig Gründe, also es gibt wahrscheinlich viele Studien darüber, aber das ist für uns auch ein wichtiges Thema und dass aber unser Kundenstamm tendenziell einen höheren Prozent halt weiblich hat als jetzt ein Burgerladen, würde ich jetzt behaupten.
Ja.
Genau, und ich glaube, das macht einen Unterschied, weil dann quasi die meisten Kontaktpunkte kommen dann über Frauen dann im Laden, die sich das dann probieren und gut finden und ihre Männer sagen, hey, probier das doch auch mal aus, schmeckt super. Und die Männer, ja, nee, ich will lieber Döner und Currywurst, so übertrieben gesagt. Und daraus halt aus dem eigenen Bestand, weil die besten Franchise-Nehmer sind ja oft überzeugte Kunden.
Ja, absolut. Und ich glaube, du hast den Kernpunkt, glaube ich, schon gesagt, dass du gesagt hast, ihr habt euch ganz klar zu Bahnhofstandorten gerungen und gesagt, da funktionieren wir am besten, darauf sind wir ausgelegt. Das ist, glaube ich, du hast ja selber gesagt, die Leute finden ein schickes Café irgendwo schöner. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Es wirkt natürlich erstmal nicht so sexy.
Das stimmt, ja.
Ist aber gleichzeitig aus Franchise-Geber-Sicht jetzt oder aus Systemgesicht gedacht auch, ihr habt natürlich auch ein super Bindungselement und ihr bietet ja wirklich extremen Mehrwert. Man kann sich ja immer als Gründungsinteressierter die Frage stellen, mein Gott, so ein bisschen Haferschleim jetzt zu kochen, kann ja nicht so schwierig sein. Ich suche mir irgendwo einen Standort, stelle mich da hin und dann werde ich genauso erfolgreich wie Haferkater.
Das ist ein guter Punkt, den du gerade sagst.
Aber A, ist es, hatten wir ja schon gesagt, der Frühstücksmarkt extrem hart, da überhaupt erfolgreich zu werden. Ihr habt bewiesen, ihr wisst, wie es geht, wie man da erfolgreich werden kann. Eine Strategie von euch ist, am Bahnhof zu sein. Und du hast ja ganz eingangs schon gesagt, es ist gar nicht so leicht, an diese Standorte zu kommen.
Genau, das ist, was du gerade ansprichst.
Ich glaube, ihr seid da auch sehr stark gesetzt. Ich habe das ja auch schon mitbekommen. Ja. Also die Bahn liebt euch ja, um das jetzt mal so zu sagen, euch jetzt als Marke und würde wahrscheinlich immer jetzt einen Haferkater favorisieren in ihrem Bahnhof, als wenn ich jetzt ankommen würde, sagen, ich mache hier Thorstens Haferschleim.
Du würdest gar nicht reinkommen. Genau, ja, wie wenig wir hier angekommen sind am Anfang. Du würdest gar nicht reinkommen, außer wenn du schon beweisen kannst, dass du als Unternehmen funktionierst. Und das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade meinst, dass am Ende geht es ja um Standorte.
Ja.
Jeder weiß, beim Burgerbeispiel zu bleiben, dass wenn du einen guten Standort hast, wo du Better Burger machst, das unfassbar gut funktionieren kann. Und nur die Frage ist, wie kriegst du diesen Standort? Weil du bist ja nicht alleine. Ein Laden in dieser Größe, der Fettabluft braucht und einen Fettabscheider benötigt, der ist interessant für sehr, sehr viele Konzepte, die sehr erfolgreich sind. Und dass du jetzt als Neugründer oder Gründerin einen guten Standort bekommst, ist total illusorisch. Also es funktioniert manchmal, aber es ist wirklich sehr selten. Und das ist ja das Problem, das ist ja nicht reich zu sagen, weil jeder kann sagen, ich sehe, so eine Art von Konzept funktioniert gut mit diesem Produkt und diesem Sortiment. Du kannst dir einfach irgendwas anschauen in der Straße, was sehr, sehr gut funktioniert und denken, das kann ich doch kopieren. Kannst du ja aber nicht, weil du den Standort nicht bekommst. Und wenn du ihn bekommst, dann ist er wahrscheinlich viel zu teuer und deswegen hat ihn jemand anderes gemacht. Oder du weißt nicht, wie man den Mietvertrag verhandelt. Oder du weißt nicht, worauf du genau achten musst und was du überhaupt an Umsatz machst, weil du die Zahlen nicht kennst. Und das ist der wesentliche Unterschied, dass hier auch eine Standortstrategie hat, die für uns sehr gut funktioniert. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und wir mögen das Unternehmen auch sehr gerne, weil die halt nicht nur wie jetzt in einem Shoppingcenter einfach Flächen vermarkten, sondern die haben so ein politisches Interesse daran, die Bahnhöfe grüner zu machen. Das ist eine Mission von denen, das ist festgeschrieben, weil das ist einfach Teil der Mobilitätswende, Teil von ganz vielen Sachen. Es muss, Bahnfahren muss grüner werden. Und da gehören auch die Geschäfte in den Läden, in den Bahnhöfen dazu. Und da gehören auch wir dazu. Und dann kommen wir und sagen, hey, super, einerseits, wir haben dasselbe Ziel, lass uns doch was zusammen machen. Und die Bahn, da sie auch Partner aufbaut und weiß, wie schwer das ist, weil das absolute Toplagen sind, die Bahnhöfe, die ist so hart umstritten, so einen Bahnhof zu bekommen, ist so schwer. Und dann kommen wir und sagen, wir haben ein Konzept, das braucht nicht so viel Platz, das braucht keinen Fettabscheider, das braucht nicht so viel Technik. Es kann in einem Retail-Laden werden, wo sich das online die Verkäufe immer mehr verlagern. Und wir nehmen nicht den Umsatz weg vom Bäcker, wir nehmen nicht den Umsatz weg vom Starbucks, wir erschließen auch neue Kundengruppen, die bis jetzt noch gar nicht bedient werden an den Bahnhöfen. Das ist super, das finden die toll und wir arbeiten auch gern mit denen. Und ich würde behaupten, dass solange wir weiter gut expandieren, solange wir das Konzept weiterentwickeln, hat die Bahn gar kein Interesse, irgendein anderes Porridge-Konzept in den Bahnhöfen zu nehmen. Warum auch? Das ist irgendwie, und das finde ich schön auch bei dem Unternehmen, dass es so ein ganzheitliches Denken gibt. Wenn du einen Laden anmietest in der Stadt, dann weißt du nicht, ob der Makler, derselbe, der dir den Laden vermietet hat, nicht morgen direkt daneben genau das gleiche Konzept.
Absolut, ja.
Kann er machen. Am Ende interessiert ihn nur, was die höchste Provision ist, übertrieben gesagt, also bei den allermeisten leider. Und bei der Bahn ist es halt anders, weil sie sich immer überlegen, will ich wirklich jetzt den einen Laden, der auch mein Mieter ist, kaputt machen, wenn ich direkt daneben einen anderen mache, das gleiche macht? Nee, wollen die nicht.
Ja.
Das ist halt echt positiv.
Aber ihr als Franchise-Geber löst da wirklich einen Schlüsselengpass für den Gründungsinteressierten, nämlich einen Standort zu bekommen. Weil ich würde jetzt mal sagen, es ist wahrscheinlich einfacher mit viel Mühe, das Produkt zu kopieren. Das würde man wahrscheinlich einfacher hinbekommen, als den Standort dafür zu bekommen. Und das war auch ein Grund, warum ich damals, nicht der alleinige Grund, warum ich auch Franchise-Nehmer bei Immergrün geworden bin. Mhm. Ich habe ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, die werde ich mal im anderen Podcast noch erzählen. Zur gleichen Zeit, wo Marc mit seinen Freunden Immergrün entwickelt hat, habe ich an einem eigenen Konzept gearbeitet. Auch Smoothies hatte. Das hatte nicht nur Smoothies, war von den Produkten her noch ein bisschen anders als Immergrün. Und ich wollte damals nie in ein Einkaufszentrum rein mit meinem Produkt, weil ich viel mehr auch dieser Gründer war. Ich wollte viel mehr Lifestyle, ich wollte ja DJs auflegen lassen. Das hat für mich halt nicht so in ein Einkaufszentrum gepasst. Und wir sind echt verzweifelt an dieser Standortsuche.
Mhm. Ja.
Und das hat mich dann irgendwann so abgefuckt, dass wir das auch erstmal auf Eis gelegt haben. Dann habe ich immer Grün kennengelernt. Da gab es irgendwie viele Produktüberschneidungen schon und ich fand das so cool. Und ich fand, da wollte ich jetzt nur wieder, um den Punkt zu machen, ich fand das so cool, dass Marc mir gesagt hat, pass auf, Standskante, Problem, besorge ich dir. Wir sind so gut vernetzt, das ist jetzt ein bisschen vergleichbar mit Center-Gesellschaften und Bahnhöfen. Mhm. Ne, wir sind da gesetzt als der Anbieter, wenn wir den Standard haben wollen, dann kriegen wir den auch. Und das fand ich so cool, weil da so echt so ein Engpass, den ich ja vorher selber gespürt habe, für mich gelöst war.
Ja, das sehe ich auch so als absolut, also das würde ich auch, wenn ich jetzt Franchise-Interessent wäre von der Marke, würde ich immer das fragen, welche Standorte, also wie könnt ihr mir helfen, einen guten Standort
zu finden? Genau, also man muss ja immer gucken, was bringt mir das am Mehrwert, um das Beispiel mit den Better Burger Konzepten zu bringen. Ich will da jetzt keinem Better Burger Konzept so nahe treten, aber auch da würde ich dann hinterfragen, wenn ich mich da dem Franchise-System anschließen möchte, könnt ihr mir Standorte garantieren? Ja. Weil Burger-Rezepte kann ich mir Brater holen, die mir die konzipieren und so weiter.
Ja, wobei die jetzt wahrscheinlich das Glück haben, dass jetzt über diesen Delivery-Boom wahrscheinlich noch neue Lagen auf einmal möglich werden,
absolut,
weil sie genau so viel Umsatz machen mit Lieferdiensten. Aber auch das ist dann die Frage, willst du deinen Umsatz so stark an Lieferdienste binden und ist es dann dein Traum, dass du einfach Supplier bist von Lieferdiensten? Also reicht dir das oder nicht? Weiß nicht genau. Ja. Muss jeder für sich überlegen, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Genau, und das stimmt. Bei Burger würde ich mir das ganz genau überlegen und es ist ja kein Wunder, dass ich glaube, auch bei McDonald's, die auch immer wieder sagen, das ist kein Burgerunternehmen, was Standort anmietet, sondern Immobilienunternehmen,
was
auch Burger hat.
Ja, immer gucken, was der Mehrwert ist. Ich finde, das ist ein ganz guter Schlusspunkt jetzt für diese Folge, weil wir setzen ja dann mit dem Franchise-System Haferkater in der nächsten Folge an. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien, die ich gerne mit dir machen würde. Die eine nennt sich Freestyle. Da gebe ich dir einen Begriff, einen Namen oder dergleichen. Und du sagst einfach mal spontan, was dir dazu einfällt.
Okay.
Ich starte mal ganz einfach. Weißt du noch den ersten Tagesumsatz in eurem Laden in Friedrichshain?
Ich glaube, wir haben 80 Euro gemacht.
Okay.
Das war Wahnsinn. Das ist, wenn ich jetzt vergleiche irgendwie. Das
wollte ich gerade darauf hin. Weißt du noch den ersten Tagesumsatz vom Hauptbahnhof Berlin?
Ja, das waren, glaube ich, 2600 Euro oder so.
Ja, ist schon krass. Und als Unternehmer braucht man immer auch ein Quäntchen Glück?
Auf jeden Fall. Ich kann das nie genug sagen, dass wir haben Glück, dass wir da sind, wo wir sind. Wir hätten 10, 15, 20 Mal zwischendurch hätten wir falsch abbiegen können und wir hätten nicht den Standort, den Pop-Up-Store bekommen können im Hauptbahnhof. Der andere, der zweitplatziert hätte gewinnen können und wir hätten es nie gewusst. Also Glück ist elementar und ich glaube nicht daran, dass man alles selbst beeinflussen kann. Ich glaube, dass man auch das Glück hat, in welcher Familie, in welchen Umständen man dann geboren ist, dass man überhaupt sich das leisten kann, das zu probieren. Und es fordert viel Glück und nicht nur unternehmerisches Können. Und es gibt sehr viele gute Unternehmer, die es nicht geschafft haben, obwohl sie sehr gut sind, weil sie kein Glück gehabt haben.
Ja. Die letzte Kategorie nennt sich Props. Da geht es darum, dass ich meinen Hörern gerne immer ein Buch empfehle und in dem Fall in Interviews dann immer gerne auch, dass meine Gäste doch gerne ein Buch empfehlen können, was sie vielleicht selber inspiriert hat, motiviert hat. Ein Buch hast du ja schon genannt, also du hast eigentlich mehrere Bücher genannt.
Genau, aber eins, was ich noch empfehlen würde, ist vom DM-Gründer, womit ich nie gerechnet habe. Es ist eine Autobiografie, wie er DM aufgebaut hat, weil ich finde, dass er sehr viel. Also es geht nicht nur ums Unternehmen, sondern auch um den Menschen sehr viel. Um die Menschen, die hinter dem Unternehmen stecken. Und ich finde, das ist eine sehr gute Anregung, wie man ein schönes Unternehmen aufbaut und trotzdem auf seine Zahlen schaut und trotzdem den Menschen nicht aus den Augen verliert.
Ja, sehr schön. Und dann bin ich jetzt gespannt. Und zwar frage ich immer noch nach einem Musiksong, der meinen Interviewgast inspiriert, motiviert, vielleicht auch, wenn er mal down ist.
Ja, du hast mir ja im Vorfeld gesagt, dass ich dir Frage geben würde. Und irgendwie, seitdem ich Haferkater gegründet habe, sind meine Homies irgendwie so sehr gesunken. Und Musik hören ist auch etwas, was ich fast nie mehr mache gerade.
Hörst du irgendwas anderes? Podcast? Kannst du einen Podcast empfehlen, wenn du willst? Außer Unternehmer-Jam-Session, was natürlich klar ist. Aber
nee, es gibt so einen Trompetisten, sagt man das so? Also ein Song, den ich gut finde, von Ibrahim Malouf heißt der, so ein französischer. Und der hat einen Song gemacht, der Beirut heißt, und der ist absolut beeindruckend, finde ich. Also es ist jetzt kein Ansporn, viel zu machen, aber es ist einfach eine ganz tolle Musik.
Ja, Gibt es auf Spotify, weißt du das?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
gut, dann packen wir den in die Liste, weil es wird eine Liste, oder es gibt schon eine Liste namens Unternehmer Jam Session, wo auch die ganzen Musiktipps meiner Interviewgäste drauf sind. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Fand es mega inspirierend. Und ich freue mich dann, mit dir noch über das Franchise-System zu quatschen.
Ja, sehr gerne.
Bis dann. Bis ciao, ciao. Ich hoffe, nein, ich bin mir sicher, ihr hattet genauso viel Spaß im Real Talk mit Leandro wie ich. Und ich hoffe, weil ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob ihr auch genauso viel Spaß habt, nochmal ein Rätsel zu lösen, das wie folgt geht. 16.12.2022, wieder Freitag, neue Folge Unternehmer Jam Session, wieder Release-Tag. Folge 16, Quersumme ist 7. 7 plus 16 ist 23. Die Zahl sollte euch bekannt vorkommen. Und ihr bekommt wieder ein Zahlenrätsel und das ungefragt. Eigentlich wollte ich ein anderes Rätsel droppen. Das ursprüngliche Lösungswort lässt noch immer mein Herz hip-hoppen. Wie mein Man Specs rappt, doch ist eher wie bei Sido und Rollender Stein. Das mit dem Privaten soll wohl nicht so sein. Weiter geht die Suche nach dem heutigen Lösungswort. Ihr stochert noch im Nebel. Hier der erste Tipp. Es kommt nicht von Sido, sondern von Daniel Ebel. Zu finden ist das Lied mit 13 Buchstaben auf dem ersten Album von Kool DJ GQ. Ihr hört es im Track 5 des Albums und jetzt hört zu und staune. 13 minus 5 ist 8. 5 plus 8 ist 58, auch wenn es Mathe nicht erlaubt. Die Line ist von David P. dreist geklaut, aber wir haben wieder die 58. Für den einen klingt das mystisch, für den anderen nicht vernünftig, für den wiederum anderen absurd und jetzt aber Endspurt. Auf der Suche nach dem Lösungswort lande ich früher oder später wieder bei Schure und Hindenburg. Mit dieser Dende-Referenz ist es jetzt aber klar, es ist das verbotene Wort, welches laut David P. nur durch Dankbarkeit entsteht. Mit diesem Rätsel bin ich draußen, wie all die Menschen dort draußen auf der Suche nach dem verbotenen Z-Wort. Das noch einmal ein letzter Hinweis. Damit viel Spaß beim Rätseln. Wir hören uns hoffentlich nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt Release Day, neue Folge Unternehmer Jam Session. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.